Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gemeinde, gerne tragen Brautpaare im Frühling diesen Text aus 1. Korinther 13 zum Pfarrer beschwingten Schrittes, auf dass er darüber predige am Tage der Hochzeit. Denn hier redet Paulus so schön von der Liebe in so hohen Tönen, dass manch einer solche Worte nur am Tag der Hochzeit ertragen kann. Denn die Latte liegt sehr hoch. Sie werden sie später doch wieder reißen beim alltäglichen Hochsprung der Liebe, wenn man dann aneinander gerät in den eigenen vier Wänden. Wenn es kriselt, denkt der Onkel schon einmal, ernüchtert auf einer der hintersten Kirchenbänke, während er die ergrauten Augenbrauen hochzieht und ihm Böses schwant. Und doch gibt es diese hohen Höhenflüge, an die man sich erinnert, als man weich fiel auf einem Daunenbett mit dem Rücken zuerst wie die Hochspringer in die blaue, tiefe Turnmatte sinken, die Arme zum Sieg emporgereckt. Die Liebe, sie erträgt alles. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie hofft alles, sie glaubt alles, sie ist alles. Ekstatisch. Ja, es sind die Höchstleistungen der liebenden Athleten. Manch einer würde sagen, die Erfolge von damals. Aber, liebe Gemeinde, es geht bei diesen hohen Tönen nicht nur um die Liebe zwischen Eheleuten, es geht auch um die geschwisterliche Liebe unter Christen, im Grunde um die Nächstenliebe, sogar um die Feindesliebe, wie es uns Jesus vorgelebt und gelehrt hat. Die Liebe hört niemals auf. Wir erleben jedoch, dass Liebe sehr wohl aufhören kann. Sie kann erkalten im Laufe der Zeit. Sie kann einschlafen, wenn sie nicht wachgehalten wird. Sie kann verloren gehen und bedeckt werden im Staub des Alltags. Sie kann zerbrechen. Sie kann auch krank machen vor Eifersucht. Sie kann sogar sterben, wenn sie nicht erwidert wird. Und sie kann sich verkehren in Hass oder in Gleichgültigkeit. Die Liebe, wie wir sie kennen, sie kann sehr wohl aufhören. Zwischen Zweien, die einmal verliebt waren, oder auch zwischen Freunden oder zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Geschwistern. Der Jüngere, der wurde ja schon immer bevorzugt. Dem da kann ich einfach nicht mehr vertrauen. So bricht der Kontakt ab, manchmal auch zwischen Geschwistern. Liebe, die wir kennen, wie wir sie kennen, sie hört auf. Und doch hat der Apostel Paulus solche Erfahrungen sicher auch gekannt und er sagt dennoch, die Liebe hört niemals auf. Ein Kind versteht die Welt auf seine eigene Weise, anders als später der erwachsene Mensch. So verstehe ich auch die Welt jetzt auf meine Weise, aber anders, als ich sie später verstehen werde. Dann, wenn ich erkenne, wie ich erkannt bin, geliebt bin von Gott, im Bild eines ziemlich blinden Spiegels, vielleicht noch dazu bei wenig Licht, kann ich nur erahnen, wer ich selber bin oder wer der ist, der hinter mir steht. So ähnlich habe ich in dem, was ich jetzt verstehen kann, nur eine Ahnung von der Wirklichkeit, wie Gott sie sieht. Ich sehe immer nur Teile der ganzen Wirklichkeit Gottes. Und doch erfahren wir in der Liebe schon jetzt etwas von dem, was bleiben wird. Die Liebe, auch nur in Ausschnitten, ist schon Verbindung zu Gott, weil er selbst Liebe ist. Gott ist langmütig und freundlich, er eifert nicht, treibt nicht Mutwillen, bläht sich nicht auf. Jesus sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern und rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich an der Wahrheit. Von ihm her kommt die Liebe und deshalb nennt Paulus die Liebe die größte unter den dreien. Sie ist im Verliebtsein spürbar, immer wieder neu, hoffentlich auch nach vielen Jahren des Zusammenlebens. Petersilien, Hochzeit, es gibt ja viele Anlässe, in denen man das erneuern kann. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Petersilien und silberne Hochzeit und goldene. Und auch die Liebe zwischen Kindern und Eltern oder zwischen Geschwistern. Manchmal ist die Liebe aber auch in dem Gefühl, das mich überkommt, wenn ich mich in ein Kunstwerk vertiefe oder ein Musikstück mich berührt, wenn ein Lied mich trifft. Oder ich spüre Liebe, wenn ich einem anderen Menschen in die Augen schaue und meine, ein Stück seines Herzens zu sehen. Und auch der, der sich aufmacht in großes Leid, ins Sterben am Kreuz, auch um meinetwillen. Jesus selber lässt mich spüren, was Liebe ist. Und eben in solchen dichten Momenten, die wir erlebt haben, wo jemand sagt, ich will mein Leben auf eine neue Bahn setzen, ich will mein Leben als ein Jünger Jesu führen, ich lasse mich taufen, das sind diese Momente, wo die Liebe Gottes zu sehen ist. Bei all dem wissen wir, Liebe ist zwar nicht zu trennen, ist nicht zu trennen vom nüchternen Verstand und kritischem Denken. Wir können es uns nicht erlauben, alles zu dulden. Natürlich, die Duldsamkeit ist eine Tugend wie die Toleranz. Es ist angebracht, wenn wir mit gewissen Schwächen anderer großzügig umgehen, nachsichtig. Auch ich bin froh, wenn man mich manchmal schont und nicht einem Fehler zu sehr ins Scheinwerferlicht rückt. Aber alles zu tolerieren, was in der Gemeinde oder was sonst wo falsch läuft in der Gesellschaft, das wäre ja dumm. Zum Beispiel der organisierte Menschenhass, der alltäglich Menschen dazu verleitet, andere Menschen anzugreifen in unserem Land, Asylheime anzufackeln, das kann man nicht dulden. Dann würden wir uns schlecht darstellen, dann würden die Übeltäter uns das als Schwäche auslegen. Es geht bei allem kritischen Denken aber um die Motivation des Handelns. Wenn unser Tun durch Liebe motiviert ist, sind wir auf dem richtigen Weg. Sobald sich aber unlautere Motive melden, da ist eben Vorsicht geboten und wir sollten uns selbstkritisch prüfen. Manchmal ist das ein Anstoß von außen, wenn uns jemand rücksichtsvoll, vielleicht sogar liebevoll ins Gespräch nimmt, mir etwas sagt oder ich dir etwas mal deutlich machen will. Bei all dem bleibt die Liebe, sie ist natürlich nicht nur ein Gefühl, ein Gebot Gottes, ein Ziel, worauf jeder Christ hinarbeiten sollte. Und wer es verfehlt, so sagt die Bibel, der lebt in der Sünde. Aus dem Johannesevangelium, da geht hervor, dass Liebe ein Zeichen ist für die Außenstehenden, für die Christen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was Liebe im interkulturellen Kontext bedeuten kann, darüber spricht der deutsch-iranische und islamische Gelehrte Navid Kermani in seinem Buch über die christliche Kunst mit dem Titel Ungläubiges Staunen schreibt er über eine moderne Heiligengestalt in der Wüste. Pater Paolo vom Kloster Mar Musa in Syrien, der sich für eine Freundschaft zwischen Christentum und Islam einsetzte und vom islamischen Staat IS entführt wurde. Dieser Kermani sagt in einem Interview, was Pater Paolo zum Beispiel verkörpert, ist die Liebe zum Fremden, auch dort, wo man dogmatisch unterschieden bleibt. Pater Paolo ist verliebt in den Islam, wie er selbst schreibt. Dabei hat er nie einen Zweifel gelassen, dass er ein gläubiger Katholik ist. Nie hat er die Unterschiede zu überdecken versucht. Ich war im Kloster Mar Musa und habe es erlebt, so sagt Kermani. Die Liebe dieses modernen christlichen Heiligen hat sich auf die Muslime übertragen, die Tag für Tag die christlichen Mönche und Nonnen besuchten, mit ihnen plauderten und mit ihnen schwiegen und selbst in einer bilderlosen Ecke seiner Kirche beteten. Liebe in diesem Sinne ist etwas, das über unseren Verstand und über unsere Toleranz hinausreicht, über uns selbst hinauswachsen lässt, uns selber, über unser kleines, beschränktes Ich. Es gibt eine Hingabe, die sich auf andere Menschen übertragen kann. Liebe Gemeinde, an diesem musikalischen Sonntag, wenn wir singen, dann rufen wir im Grunde nach dem, was wir von dieser Liebe noch entbehren. Gleichzeitig aber ist unser Gesang ein Lobpreis der Fülle, noch schöner als 10 Minuten Rede von der Kanzel. Was schon da ist, das wird in seiner Schönheit besungen. Und was noch nicht da ist, das wird herbeigesungen. Deswegen vielen Dank für die Lieder. Unsere Stimme, unser Mund, die sind aber oft klüger als unser Herz. Das müssen wir ja mal zugeben. Es ist ja erstaunlich, was wir alle so singen. Wir singen, ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Und aus meines Herzensgrunde sage ich dir Lob und Dank. Und man fragt sich, ja, wie ist es denn mit dem Grunde des Herzens? Wir singen, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Singt das Herz oder singt da nur der Mund? Manchmal singt wirklich nur der Mund. Aber wir sind ja nicht nur Herz, Gott sei Dank. Wir sind ja auch Mund, der das schwache, humpelnde Herz manchmal hinter sich herzerren muss, bis es dann wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Das macht im Grunde gar nichts. Das Herz, das muss ja nicht immer Meister seiner selbst sein. Man kann ihm auch auf die Sprünge helfen. Ja, in dieser Poesie des Singens sind wir uns selber voraus. Unserem Zweifel an der Liebe. Wie an keiner anderen Stelle, so tut man beim Singen, als könnte man schon glauben. Wir geraten bei der Musik und mit den Liedern in den Bereich der Schönheit. Die Schönheit heilt von der Lieblosigkeit. Sie lehrt uns lächeln. Zum Beispiel, wenn man Paul Gerhards Strophe von Narzissus und Tulipan singt. Sie lehrt uns auch weinen, diese Schönheit. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Die Schönheit und die Gnade, so hat es einmal Fulbert Stefensky gesagt, sie sind leibliche Geschwister. und sie begegnen uns am dichtesten in den Liedern. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr genau an den Moment, in dem mein Vater an einem Sommerabend vor meinem Umzug nach Sizilien, ich gerade ordiniert, aber ganz alleine in Richtung Süden unterwegs, wie er uns bat zu singen. Das Reiselied »In Gottes Namen fahren wir«. Sein heiliger Engel sei und geh uns für, wie dem Volk in Ägyptenland, das entging Pharaonis Hand, Kyrie Eleis. Nur noch den ersten Vers kann ich erinnern. In Gottes Namen fahren wir, so haben wir gesungen. Nicht den Wortlaut seines Zuspruchs konnte ich im Gedächtnis behalten, nur eben diesen gesungenen Vers. Und manchmal sagen mir Gemeindeglieder, ich kann im Gottesdienst eher auf ihre Predigt verzichten als auf die Lieder. Die Lieder, die Kantorei, der Kirchenchor. Viel besser und schöner und tiefer als alle Worte von der Kanzel. Sie sind ja wie alte Formulare, in die wir im Laufe unseres Lebens unsere Ängste und unsere Hoffnungen und unseren Schmerz, aber auch unser Glück eintragen. Es sind ja nicht nur meine Lieder, sondern die Lieder deiner Frau, deines Vaters oder meiner Mutter. Sie haben sie vor mir gesungen. Ja, und das ist so wichtig, in der Kirche einzustimmen in den großen Gesang der Generationen, der das Leben preist und der beklagt, was dem Leben angetan wird. Und auch den Segen singt. Wir können sogar sagen, singen ist Liebe. Denn ist es nicht so, dass nur der anderen das Gute wünscht, selber mit freiem Herzen singen kann? Der ältere Bruder im Evangelium vom verlorenen Sohn, der kann nicht mitsingen oder mittanzen, als er hört, wie sein Taugenichts von Bruder willkommen geheißen wird. Er ist wütend, zornig, ich schufte mich ab, ich gönne mir nichts, keine Freude, Erholung und der da, keine Verantwortung, kennt er, dieser Nichtsnutz, dem wird alles hinterhergeworfen. Was für ein Bild gibt er mit seiner wütenden Rede damit ab? Sein Herz ist nicht frei. Der Grundton der Liebe Gottes hat noch keinen Eingang gefunden in seine innersten Kammern. Und ich wünsche uns allen, dass wir immer dabei bleiben, dass wir Gottes Melodie in uns zum Klingen bringen, die uns Frieden verheißt, wenn wir uns der Melodie öffnen, wenn wir alles, was uns ausmacht, auf dem Herzen liegt oder was wir zum Tanzen gerne vor Gott bringen wollen, dass wir all das tun, indem wir seinen Grundton der Liebe in uns durchklingen lassen. Damit der Friede, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, in uns bleibt, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.